Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts Das Gelbe von Eil, zu der wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, meine ich neben meiner Person meinen kongenialen Sparingspartner, seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken und stellvertretenden Kreisvorsitzenden Adrian Assenmacher. Hallo Adrian.
Hi Roman, lass ich wie immer so stehen und jetzt war ich kurz irritiert, weil du deine Anmoderation geändert hast.
Ja, ich habe mir gedacht, ich zähle immer nur den Ortsvorsitzenden auf, was ja für den Podcast durchaus die relevantere Funktion
in der
ist.
Tat, ja.
Aber du bist auch mein Stellvertreter. Also von daher wollte ich das einfach nur mal rausstellen und habe damit jetzt indirekt auch nochmal gesagt, dass ich hier Kreisvorsitzender bin.
Fishing for Ämter-Compliments.
Ja, ja. Das war gar nicht so beabsichtigt, aber hey. So. Ja. Es ist wieder eine Woche rum, wir haben ein langes Wochenende, Feiertag und ich kann dir sagen, ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass unser neuer Sendetermin oder Erscheinungsdatum oder Erscheinungstag vielmehr immer sonntags uns eine gehörige Portion Stress in der Woche nimmt, weil wir haben jetzt Freitagnachmittag. Normalerweise wäre das immer der Moment, wo wir jetzt rausgehen damit und wir hätten es diese Woche schon wieder terminlich nicht geschafft, uns zusammenzusetzen vorher. Dementsprechend hoffen wir, dass sich dieser Sonntagstermin zum Erscheinen jetzt etabliert. Aber so wie ich deinen Blick deute, sind die Zugriffszahlen eigentlich relativ stabil.
Die sind sogar besser.
Siehst du, wenn wir letzte Woche da ein bisschen Spaß gemacht haben, dann hören mehr Leute zu.
Ja, ja, das und ich glaube, das liegt aber auch wirklich am Sonntag. So. Weil ich höre meine Podcasts auch immer sonntags, so beim Putzen oder so. Oder halt bei Autofahrten.
Ja.
Aber wenn man jetzt bei Autofahrten höre ich eigentlich immer gerne Podcasts, so, die so häufig rauskommen, dass ich auf jeder Pendelfahrt den gleichen Podcast hören kann. Das geht bei uns ja nicht. Sonst müssten wir ja jeden Tag irgendwie einen Podcast aufnehmen. Das schaffen wir, also würden wir vielleicht gerne tun, aber das schaffen wir bei unserem Zeitkontingent echt nicht.
Nee.
Und deswegen höre ich, also ich höre jetzt nicht unseren eigenen Podcast, aber die Podcasts, die so wöchentlich oder so rauskommen, die höre ich immer in der Regel sonntags. Und Machtwechsel hebe ich mir immer für Pendelfahrten auf. Weil der kommt ja jetzt zweimal die Woche raus. Stimmt. Deswegen kann ich jetzt doppelt so oft das hören. Und dann macht es Sinn, das im Auto wieder zu hören.
Machtwechsel ist eine wunderbare Überleitung, weil wir haben nämlich die Mittwochsfolge unserem Bundesparteitag gewidmet, bei dem ja durchaus Berichtens und Erwähnenswertes passiert ist. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mal auf Twitter und einschlägige Portale geschaut, weil ich beim Hören dachte, ja, Moment mal, da waren aber ungewohnterweise 2, 3 Sachfehler drin. Tatsächlich. Und das wurde dann prompt auch in der liberalen Twitter-Bubble seziert.
Ja, ja. Genau, wundert mich nicht.
Genau diese 3 Sachen. Also es waren, also 3 Fehler sind mir aufgefallen, aber muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, da entspannen sich dann so eine Debatte darüber, ob Machtwechsel, seitdem die zweimal die Woche rauskommen, irgendwie qualitativ schlechter geworden ist. Würde ich jetzt bisher nicht so sagen, aber tatsächlich war die Folge über die FDP zwar interessant, weil ich sag mal, Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander zuzuhören, finde ich immer irgendwie auch interessant.
Ja.
Die haben ja auch wirklich deepes Wissen und gute Kontakte in die Politik-Bubble, gerade in Berlin. Trotzdem die Sachen, dass Linda Teuteberg 2017 Generalsekretärin gewesen ist, Klammer auf, war sie nicht. Und
das war Nicola Beer.
Genau. Und was Svenja Hahn Beisitzerin ist, stimmt auch nicht. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende, auch schon vorher.
Ja.
Jetzt wieder. Ja.
Und wie Henning Hüllen auch.
Genau. Ja. So. Und das sind so Sachen, ich verbuche das mal unter Flüchtigkeitsfehler, was Svenja Hahn angeht. Das kann man wissen. Das könnte ich jetzt aber noch sagen im Eifer des Gefechts. Wir wissen, wie es ist, einen Podcast aufzunehmen, dass das eventuell mal irgendwie so ein Versprecher ist. Das mit Linda Teuteberg finde ich durchaus ärgerlich, weil der Spin, der da quasi genommen wurde, diese Überlaufbecken-Theorie, dass wir als Partei 2017 und 2021 auch mit zwar deutlicher, aber noch quasi im demokratischen Spektrum vertretbarer Kritik an Migrationspolitik Merkels respektive Corona-Politik sozusagen Auffangbecken waren für Unzufriedene. Über die Theorie kann man jetzt streiten. Ich finde, das ist ein bisschen eindimensional, ehrlicherweise. Jetzt sind wir natürlich auch direkt beteiligt dran gewesen. Teile ich nicht so ganz, aber diesen Spin hat er eben unterstrichen mit der Person Linda Teuteberg, die ja auch stellvertretende Bundesvorsitzende jetzt ist.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist dann auch ein fehlerhafter Sachzusammenhang einfach.
Weil
man kann zu Linda Teuteberg viel sagen, die ist auf jeden Fall eine, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Die war dann 2020 und so weiter auch da, wie ich fand, richtig am Platze. Aber 2017 war es eben Nicola Beer.
Ja.
Punkt.
Ja.
So, Entschuldigung. So, aber jetzt habe ich hier so einen Monolog gehalten.
Faktencheck.
Ja, aber ihr wisst, also wir haben es ja schon oft gesagt, Machtwechsel ist wirklich ein toller Podcast, muss ich einfach sagen. Also ich höre eigentlich nur Politik-Podcasts, ehrlicherweise, und so ein bisschen habe ich dir mal
und so empfohlen. Und so Geschichtspodcasts.
Genau, ja. Genau, aber da meistens auch nicht so regelmäßig.
Ja. Ja. Also da, ja gut, muss ja auch nicht, dass du verpasst ja nichts, genau. wenn du da mal ein bisschen Pause machst. Deswegen höre ich auch ganz gerne Podcasts, also so Politik-Podcasts höre ich ja auch.
Ja.
Das Blöde ist nur, wenn du, also du kannst die entweder hören, wenn sie täglich rauskommen, weil dann, wenn du dann eine verpasst, ist egal, ne? Da geht es quasi um die Ronsheimer Tagespolitik. Ronsheimer ist so ein gutes Beispiel dafür. Von dem kann man jetzt auch halten, was man will und so, ne? Will ich gar nicht bewerten, aber das, wenn das so tagesaktuell ist, dann ist es nicht so schlimm. Und wenn das aber so wöchentliche oder monatliche Podcasts sind und dann hörst du die nicht dann, wenn sie rauskommen, dann sind die schon wieder so alt, dass sie sich ja teilweise überholt haben. Und das finde ich dann immer nervig. Und bei so Geschichtspodcasts und so, ne, mache ich ja dann auch, jetzt nicht unbedingt Geschichte, ein bisschen auch, aber da wechsle ich immer mal so hin und her. Da brauche ich immer irgendwas, wo nichts Neues passiert, wo es egal ist, wann du die hörst. Ja, es gibt ja auch so Podcasts, die dann eher so eine Erzählung aufmachen, die jetzt auch gar nicht so lange laufen, sondern die einfach nur so wie so eine Kurzserie laufen, weißt du, sowas. Weil da weiß ich, okay, wenn ich da jetzt mal 2-3 Wochen nicht zukomme, die nächste Folge zu hören, so what,
eben.
Ist dann egal. Aber so für den alltäglichen Gebrauch ist dann bei Politik-Podcasts, bin ich dann immer dabei.
An der Stelle eine Hörempfehlung. Die habe ich dir auch schon mal gemacht, deswegen sage ich es an der Stelle. Sind beides diese, ich sage jetzt mal, Anthology-Podcasts, also wo es zwar mehrere Staffeln in Anführungsstrichen schon gibt, wie bei True Detective, wo aber jede Staffel andere Schauspieler und so hat. Das ist einmal Plus Ultra, die Vorgeschichte zum 30-jährigen Krieg, sehr, sehr interessant, hier von den beiden Dudes, die Geschichten aus der Geschichte machen.
Mhm.
Das ist wirklich sehr interessant, kuratiert, sage ich jetzt mal, auch von Studio Bummens übrigens, wo Machtwechsel ja jetzt produziert wird.
Ja, die machen viel, ne?
Ja. Und also uns nicht, wir machen das Eigenregie, aber an der Stelle, also wer Lust hat, von Studio Bummens, liebe Grüße. Und Faking Hitler, die Geschichte über die Hitler-Tagebücher beim Stern.
Ja.
Sehr, sehr interessant, vor allem noch mit Ausschnitten aus den Originaltelefonaten vom Heidemann und dem Kujau, also dem Fälscher dem Journalisten damals. Und wird dann auch so eingeordnet und so wirklich interessant. Also an der Stelle Faking Hitler und Plus Ultra.
Ja, dann jetzt hast du auch deine Special Interests mal so kundgetan.
Ja, also Geschichte ist tatsächlich so ein Interest von mir, ja. Und ich gebe zu, dass mich gewisse, also die moderne oder das, also die frühe Neuzeit und auch Zeitgeschichte immer schon sehr interessiert haben tatsächlich. Aber ich habe auch ein Faible fürs Mittelalter, so historisch.
Ja.
Als kleines Guilty Pleasure von mir, ich lese wahnsinnig gerne Wikipedia-Artikel. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas esse, lese ich oft gerne den Wikipedia-Artikel dazu. Ja, ist so. Und
okay.
Tatsächlich.
Spaghetti.
Ja, wirklich. Ist kein Witz jetzt. Genau so. Oder Pfirsich oder sowas. Oder zu Apfelsorten oder Kuchen und sowas. Was ich halt so esse. Und ich lese auch tatsächlich gerne. Also wenn ich mal irgendwie Zeit habe oder auf was warte oder so, lese ich dann immer meistens so Wikipedia-Artikel über irgendwelche historischen Sachen, also Schlacht von Azincourt oder so.
Oder Kinderpingui.
Auch. Naja, so, genug davon. Das war jetzt habe ich eine Überleitung von Machtwechsel zum Bundespartei da machen wollen.
Jetzt nimmst du erst das Mikro auseinander und dann
was war das
lass uns mal hier? Zum Bundesparteitag zurückkommen.
Da ist auch viel zu Bruch gegangen.
Ja. Roman nimmt hier die Technik auseinander.
Nein, es ist nichts passiert. Ja, der Bundesparteitag. Also ich glaube, wir haben ja zwischendrin auch geschrieben, wir waren beide nicht da, weil wir beide keine Bundesparteitagsdelegierten mehr sind, muss man ja sagen. Hat auch den Hintergrund, dass wir immer gesagt haben, man muss auch nicht alles machen.
Ja.
Und gibt ja genug fleißige und engagierte Parteifreundinnen und Parteifreunde, wo man dann gesagt hat, ey komm, wir machen hier mal, dass da Leute auch hinfahren können. Deswegen sind der liebe Ben und der liebe Luca für uns dahin gefahren. Und wir saßen im Livestream.
Ja, das
kann man so sagen.
Ja, der lief 2 Tage durch.
Der lief durch, genau. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als dann kurz vor der Bundesvorsitzendenwahl, ich habe so auf einem Ohr mitgehört und war am Kochen und dachte so, was geht denn jetzt ab?
Ja.
unsere geschätzte Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ihre Kandidatur gedroppt, beziehungsweise unser früherer Landesvorsitzender Joachim Stamp hat sie vorgeschlagen als Gegenkandidatin zu Wolfgang Kubicki.
Womit man bei so einem Bundesparteitag ja nicht rechnet, ne? Weil sowas ist ja sehr durchgeplant und da rechnet man nicht mit unerwarteten, also klar, ne, die Ergebnisse stehen natürlich nicht fest und so, aber in der Regel rechnest du ja, je höher die Ebene geht, immer weniger mit ungeplanten, spannenden Entwicklungen.
Oder Winkelzügen.
Ja? So, also wo man vorher nicht weiß, dass das passiert. So,
also man muss das vielleicht mal einordnen, weil wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben nicht politisch aktiv sind. Also Parteitage auf allen Ebenen sind jetzt nicht gestaged oder so, aber natürlich vorbereitet. Das ist auf der Ortsebene vorher, war bei dir klar, dass du zum Beispiel als Ortsvorsitzender kandidierst.
Ja.
Beim Kreisparteitag war vorher klar, bei unserem letzten, dass ich als Kreisvorsitzender kandidiere. Das heißt nicht, dass nicht auf so Parteitagen auch mal Kandidaturen spontan erfolgen können. Explizit ist das ja sogar, ist gewünscht, wäre ein großes Wort, aber möglich.
Ja.
Das soll ja so sein.
Ja.
Deswegen haben wir ja auf, also wir zum Beispiel unserer Größe, kein Delegiertensystem auf Kreisebene.
Beziehungsweise die Kandidatur passiert ja auch erst auf dem Parteitag. Also nur weil ich, was weiß ich, in der Presse kundtue, dass ich kandidiere, heißt nicht, dass ich auch wirklich kandidiere. Die Kandidatur muss ja trotzdem auf einem Parteitag angekündigt werden von es gibt unterschiedliche Modi, wer da vorschlägt. Ja, im Bundesparteitag war das ja jetzt zum Beispiel so, weil die Satzung eben vorgibt, entweder sind das einzelne Delegierte oder Landesverbände oder
so viele Kreisverbände.
So, genau, da gibt es verschiedene Regelungen zu. Aber die Kandidatur an sich, also quasi satzungsgemäß, findet ja auch erst auf dem Parteitag statt, völlig egal, wer vorher seine Kandidatur angekündigt hat.
Korrekt. Muss man sagen, das ist auch der Kritik, also ich schicke vorweg, ich weiß, dass ich mich jetzt bei manchen unbeliebt mache, weil die letzte Woche für uns Liberale ja durchaus auch davon gekennzeichnet ist, dass wir wieder leider, und ich hoffe, es ebbt jetzt ab, ich nehme es so wahr, dass es ein bisschen abebbt, dass Liberale anderen Liberalen erzählen, was Liberalismus ist.
Ja.
Das erinnert mich sehr an 13, 14, 15 oder 13, 14. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal haben.
Ja.
Deswegen sage ich, und ich mache mich unbeliebt, weil ich da auch schon mit Kollegen aus dem Kreisverband darüber diskutiert habe. Ich fand es dezidiert gut, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann das Angebot gemacht hat.
Weil Wettbewerb, Wahl,
weil ich,
und so weiter.
Genau, weil ich finde, also ich hatte im Vorfeld, ich muss das jetzt ein bisschen ausholen, deswegen entschuldige, ich mache jetzt einen kleinen Monolog-Blog.
Den mache ich oft genug, darfst du auch mal.
Dankeschön. Ich hatte im Vorfeld die Befürchtung, weil es durchaus ja auch Vorbehalte gegen Wolfgang Kubicki gab. Da will ich jetzt gar nicht inhaltlich drauf eingehen, ob die berechtigt sind oder nicht. Da kann sich jeder selbst ein Bild von machen. Ich hatte die Befürchtung, dass es so ein Ding wird, dass er keine 100% kriegt, war klar. Aber dass er im Verhältnis ein auf Bundesparteitagen schlechtes Ergebnis bekommt und sich die Berichterstattung dann darauf konzentriert. Und ich glaube immer noch, das wäre noch schädlicher gewesen.
Mhm.
Weil ich bin bei der Analyse, meine subjektive Einschätzung ist, dass er auch ohne Gegenkandidaten maximal so im Bereich gelaufen wäre, wie auch die anderen Stellvertretenden ohne Gegenkandidaten gewählt wurden. Also so im Bereich, ich sage jetzt mal 65-80%.
Ja.
Das wäre mein realistisches, ja, ich sag mal, die realistische Range gewesen. Und ich habe damals schon gesagt, vor dem Parteitag, wenn es jetzt irgendwie nur um die 70 oder sogar unter 70 sind, dann ist die Berichterstattung nur 2/3 für Kubicki.
Ja.
So. Ich fand es gut, dass Strack-Zimmermann, wie gesagt, dieses Angebot gemacht hat. Weil da war ein Wettbewerb drin. Man konnte jetzt sehen, okay, wie ist auch so ein bisschen die Präferenz verteilt. Wo ich halt, oder was ich nicht gut fand, war die Art und Weise.
Ja.
Ich kann verstehen, oder ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da eben auch involviert waren oder im Dunstkreis waren, warum das so gemacht wurde. Es wurde ja auch kolportiert, dass das erst sehr spät entschieden wurde. Ich glaube, da hat sie sich keinen Gefallen mitgetan. Weil ich glaube,
Sie persönlich,
weil Henning Höhne als Henning seine Kandidatur zurückgezogen hat, 2 Wochen vorher. Das ist so, dass da viele auch enttäuscht waren.
Ja,
ich habe ja auch nicht damit hinterm Berg gehalten, dass ich mich sehr gefreut hätte, wenn er Bundesvorsitzender wird, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er das gut machen oder gemacht hätte. Ich finde jetzt aber, ich stehe voll hinter Wolfgang Kubicki. Ich freue mich jetzt auf den neuen Bundesvorstand, dass wir das hier alle zusammen anpacken. Das schicke ich jetzt auch nochmal vorweg, weil es wird einem dann immer so ausgelegt.
Naja.
Aber der Punkt ist einfach, dass sich viele dann nicht darauf konzentriert haben, oder das war zumindest mein Eindruck, wo sind denn inhaltliche oder stilistische Differenzen oder Nuancen, die die beiden unterscheiden, sondern sich viel auf diesen, auf dieses etwas überfallartige Überraschungs...
Auf den Modus quasi.
Genau, kapriziert hat. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt förderlich war. Und dass jetzt auch das für die in den Tagen danach anschließende innerparteiliche Debatte der Grund war, weshalb sich da viele sehr heiß geredet haben. Ich sage aber auch ganz klar, ich finde es nicht gut und ich hoffe jetzt auch, dass es nach dieser Woche beendet ist, wenn dann sozusagen so Austrittswünsche geäußert werden. Also ich habe das auch durchaus gelesen auf Twitter oder auch in anderen sozialen Netzwerken, dass da Leuten der Austritt nahegelegt wird.
Ja, die das eine oder das andere in Ermangelung eines besseren Wortes Lager unterstützen, genau. Obwohl ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass wir als Liberale qua Definition keine Lager haben können.
Da bin ich bei dir und ich auch einfach der Meinung bin, dass es geht eher um einen Stil.
Ja, es geht nicht um das, was man immer in der Presse liest jetzt so oder auch in unserem quasi Parteiendunstkreis ja auch hört. Ist das jetzt Wirtschaftsliberalismus oder Sozialliberalismus? Darauf wird es ja reduziert, ganz, ganz häufig. Das finde ich, Entschuldigung, Schwachsinn.
Ja.
Weil es geht ja um einen ganzheitlichen Liberalismus.
So.
Und da gehört beides dazu. Ich glaube eher, dass wie du gerade gesagt hast, dass der große, in Anführungsstrichen, Streitpunkt dabei eher ist, wie bringe ich das rüber? So, weil es hört sich ja in diesen Debatten auch häufig so an, als wäre jetzt Strack-Zimmermann irgendwie eine Linke, die da sich erdreistet, auf dem FDP-Parteitag zu kandidieren. Das ist ja nicht so. Sowohl sie als auch Wolfgang Kubicki sind beides Liberale. Die haben auch beide den Liberalismus verstanden.
Ja.
So, und also das auf alle Fälle. Ja, wenn man die nachts um 3 aufweckt und fragt, was ist Liberalismus, da bin ich mir bei beiden sehr sicher, dass ich eine vernünftige, sehr fundierte Antwort bekomme. Der Fokus ist vielleicht ein bisschen anders. Die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist vielleicht ein bisschen anders, teilweise auch sehr anders, aber das Endergebnis ist ja beides trotzdem ein liberales. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum man den jeweils anderen dann den Liberalismus abspricht. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? Wir, also die Liberalen erklären den Liberalen, was Liberalismus ist. Das finde ich nicht in Ordnung, weil alle Aspekte da drin haben ihre Daseinsberechtigung. Und nur weil jetzt die ein oder andere Person Bundesvorsitzender wird, heißt das nicht, dass die eine Seite komplett ignoriert wird oder so. Das Eben. Geht ja gar nicht. Ja, wir haben den Anspruch, die einzige gesamtliberale Partei in diesem Land zu sein. Das bleibt auch so. Und da lasse ich mir jetzt auch nicht reinreden, ja, hättet ihr mal die eine oder die andere Person gewählt oder eben nicht gewählt, dann hätten wir jetzt einen besseren Liberalismus. Das ist ja so nicht.
Also sagen wir mal ganz ehrlich, es interessiert auch niemanden.
Ja.
Also
außer uns selbst.
Genau, ich unterschreibe zu 110%, was du gesagt hast. So, ich finde auch, das ist untrennbar. Also liberal sein heißt ja nicht irgendwie, wir sind fiskalpolitisch konservativ und so ein bisschen gesellschaftspolitisch links. Also das ist ja immer so das, was einem so rangelegt wird von anderen auch.
Ja.
Also gerade
ja.
von politischen Mitbewerbern. Das ist nicht so.
Ja. Wir sind auch nicht übrigens wertekonservativ, will ich nur nochmal gesagt haben. Ich habe ja auch Posts und so gelesen.
Genau.
Ich vermute auch, wir haben sehr viele ähnliche Posts gelesen. Ja.
Wir sind
da erwehre ich mich gegen, dass mich jemand wertekonservativ nennt.
Ja, das
so,
ist,
dann wäre ich bei der CDU, wenn das so wäre.
Genau.
Das ist aber nicht so. Wir sind keine, ich glaube, das hast du sogar auch noch aus den Rheinland-Pfalz-Zeiten mitgekriegt. Wir sind keine evangelische CDU.
Ja, oder irgendwie eine, ja, ich kann es nicht besser sagen, das, ja, stimmt, das, ich erinnere mich.
Ja.
So. Das ist halt auch wieder so ein, weiß ich nicht, so eine Form von, also die Debatte, die in dieser Form in den sozialen Medien jetzt untereinander abläuft,
ja.
die halte ich für sehr viel schädlicher,
ja,
als alles, was auf dem Bundesparteitag vielleicht auch zu kritisieren ist.
Ja.
So. Was nehme ich wahr? Wir haben sehr, sehr, sehr viel Medienöffentlichkeit dafür bekommen.
Ja.
Wir haben auch im Vorfeld durch die erwartbare Wettbewerbskandidatur zwischen Wolfgang Kubicki und Henning Höhne relativ viel Presseaufmerksamkeit bekommen. Weil wir dürfen halt nicht vergessen, scheiße nochmal, wir wollen das ändern, aber wir sind außerparlamentarische Opposition momentan. Wir sind nicht im Bundestag vertreten. Unsere Meinung ist nicht unwichtig, aber weiß Gott nicht so relevant, wie wenn man eine Bundestagsfraktion hat. Das ist nun mal so.
Ja.
Das kann man beklagen, tun wir auch, aber wir arbeiten halt daran, dass sich das ändert.
Ja.
So. Ich stelle die These auf, das ändert sich nicht daran, indem wir uns jetzt gegenseitig überlegen, wer ist der bessere Liberale und was ist das überhaupt? Und was ich da auch immer sehr schlimm finde, da schwingt immer so eine Intoleranz mit. Also mein Standpunkt ist liberal, aber sobald da jemand ein Deut von abweicht, ist das eben nicht liberal.
Ja.
So, die einen sagen dann, das ist irgendwie grün-links und die anderen sagen in Anführungsstrichen, ja, das ist ja AfD-Sprech oder sowas. Was für ein Quatsch. So, ich möchte mich nicht darüber definieren, ob jetzt Grüne ähnliche Auffassungen haben oder die AfD auch irgendwie programmatisch oder die CDU. So, wir müssen doch uns inhaltlich darüber auseinandersetzen, was ist denn unsere Position?
Ja.
So.
Und gerade weil der Liberalismus etwas sehr Ganzheitliches ist und ja nicht trennbar, heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass wir mehr oder weniger automatisch schon Überschneidungen mit sehr vielen anderen Parteien haben. So. Also
immer mal wieder.
Genau,
also das
natürlich,
ist halt der Punkt.
Ich kann als Liberaler, kann ich eine, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen simplifiziert, aber ich kann eine gesellschaftspolitische Position der Grünen teilen und gleichzeitig eine wirtschaftspolitische Position der CDU. So. Was nicht heißt, also in der Regel habe ich eine eigene Positionierung dazu, die dann aber vielleicht nicht ganz so weit weg ist von einer Positionierung, die andere Parteien eben haben. Das finde ich auch nicht verwerflich, weil wir den Anspruch ja auch haben, unsere eigene Meinung zu vertreten. Und dann ist es mir eigentlich mehr oder weniger egal, wer diese Meinung noch teilt oder auch nicht. Und da lasse ich mich nicht in ein Lager pressen und sagen, ich darf jetzt nur die Meinung von, was weiß ich, der CDU haben, aber nicht die der Grünen oder der SPD oder was auch immer. Ich darf meine eigene Meinung haben, deswegen bin ich in einer liberalen Partei. Und in der Regel ist eben, also da zeichnet sich der Liberalismus ja auch ein bisschen dadurch aus, dass wir unsere Meinung nicht aufgrund von irgendeinem, ja, ich sag mal, von irgendeiner Ideologie aus herleiten, sondern von einem allgemeinen Weltbild. Und ich lasse mir das Weltbild nicht einschränken, dadurch, dass man sagt, die Partei mögen wir aber nicht, deswegen lassen wir die jetzt irgendwie die Meinung einfach außen vor und machen nur noch was in eine andere Richtung. Das funktioniert so nicht.
Eben, wir sind weder die fiskal vernünftigen Grünen noch die irgendwie gesellschaftspolitisch progressive CDU. Und
genau.
Ich möchte auch nicht, dass wir als eine Art Anhängsel oder Korrektiv in die eine oder andere Richtung wahrgenommen werden. Das war ja meiner Meinung nach genau auch ein Problem, das wir in der Ampel hatten. Weil, und das haben wir hier auch schon mal gesagt, unsere Wähler, glaube ich, ein sehr diffuses Bild davon haben, was die FDP ist.
Ja.
Und ich persönlich kenn's jetzt den Kreisverband genauso gut wie ich. Ich nehme das nicht so wahr, dass sich die Basis, wenn man so will, in Sozial- und Wirtschaftsliberale spaltet. So,
ja.
Da gibt's, natürlich diskutieren wir auch miteinander. Und natürlich gibt's auch Themen, wo man sieht, okay, da gibt's unterschiedliche Meinungen. Ich würde mich jetzt sogar, zum Beispiel selber, habe ich ja auch schon oft getan, als Konservativer, als den Durchschnittsliberalen einschätzen, tatsächlich.
Und ich habe ja auch schon gesagt, dass es bei mir ja andersrum ist.
Genau, so. Ja. Und trotzdem haben wir immer Probleme oder relativ häufig Probleme, dass wir inhaltlich oft selten Streitthemen haben, wo wir dezidiert unterschiedlicher Meinung sind.
Ja, und wir sprechen uns auch den Liberalismus gegenseitig nicht ab, weil wir in einzelnen Positionen vielleicht in eine oder die andere Richtung gehen.
So, und also long story short, ich nehme jetzt so wahr, dass das jetzt abebbt, das war vielleicht auch sehr heiß gekocht jetzt nach dem Bundesparteitag, dass das jetzt hoffentlich auch erledigt ist. Diese Debatten können wir gerne inhaltlich auf Parteitagen auch gerne vor Ort führen.
Ja.
Bei inhaltlichen Anträgen, bei Positionierungen, bei Initiativen und so weiter. Lieben gerne, das ist erwünscht. Ich habe mich beim kreisweiten Stammtisch hervorragend mit unserem Parteifreund Georg Gehn über das Kopftuchverbot gestritten.
Ja.
So. Das ist nämlich so ein Spannungsfeld, wo man sagen kann, okay, ne, Religionsfreiheit versus Schutz von, also Kopftüchern bei unter 14-Jährigen zum Beispiel.
Ja, 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 ja.
So. Das ist ein wunderbares Spannungsfeld. Oder eben auch, was ist jetzt die richtige Wirtschaftspolitik? Weil, wenn man sich die Zahlen anguckt, wir haben hier wirklich eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Und da bin ich der Meinung, dass wir einfach die besten Antworten liefern. Das müssen wir aber auch wieder an den Mann bringen.
Ja.
Das ist unser Auftrag. Nicht uns gegenseitig jetzt den Liberalismus oder die, wie soll ich sagen, ist hier keiner Gralshüter unserer Programmatik. Ja. So, die Bundesregierung baut genug Scheiße, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, du grinst jetzt, aber das ist es. So, da hätte ich 10 Themen, an denen ich mich vorher abarbeiten könnte.
Ja.
An Linken und Grünen sowieso. Also dieser Bundestag ist für mich aktuell eine Katastrophe. So, ich habe früher immer gerne so diese Zusammenschnitte hier Best of Bundestag und so weiter geguckt. Ich kriege so eine Krawatte. Ich kriege so eine Krawatte mittlerweile.
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Und ich finde auch irgendwie so vom, so habituell ist das irgendwie seltsam geworden durch AfD, aber auch durch diese starke Linkspartei. Also was da teilweise für Charaktere im Bundestag sind und sich dann auch noch für so eine, ich finde schon fast, ja, wie soll ich sagen, Geringschätzung des Parlaments, allein wie die auftreten, wie die reden oder wie die angezogen sind. Ich finde immer noch, so ein Parlament hat noch eine gewisse Würde.
Ja.
Und ganz häufig denke ich mir, ey, das kann doch jetzt nicht dein Scheiß ernst sein.
Ich sag jetzt einen Satz, da hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich den jemals sage, aber teilweise tut mir Julia Klöckner leid. So. also die kommt ja auch aus meinem ehemaligen Bundesland und war da ja lange für die CDU tätig und ich habe da auch es gab Zeiten, da habe ich kein gutes Haar an ihr gelassen, aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich mir denke, die arme Frau muss da versuchen, quasi die parlamentarischen Gepflogenheiten hochzuhalten, bei Leuten, die überhaupt keine Bereitschaft mehr dazu haben, das zu tun, beziehungsweise überhaupt kein Gefühl offensichtlich dafür haben, in welchem Hohen Haus die sich da eigentlich gerade aufhalten.
Die sehen das nur noch als Bühne für Shorts bei TikTok und
genau,
so weiter.
Genau, das ist quasi ein sehr, sehr teures, sehr pompöses TikTok-Studio. Ja. Und das geht nicht. Also das finde ich übrigens bei uns im Landtag genauso. Da merkst du das ja auch. Und eigentlich in jedem Parlament, in dem du dir mal eine Debatte anguckst. Und mittlerweile, das wird ja auch kundgetan, dass das, also da hält ja auch keiner mehr hinterm Berg. Gerade die AfD hält da nicht hinterm Berg mit, dass die das genau deswegen macht. Und dann denke ich mir, also wofür haben wir das Ding denn? So, das, also dafür ganz bestimmt nicht.
Absolut richtig. Ich sage aber auch, es ist nicht nur die AfD. Es ist in meinen, ich will es nur sagen, es ist für mich genauso die Linkspartei.
Ja.
Da sind Charaktere drin, dass die als Abgeordnete Immunität haben und so weiter, vollkommen unbenommen. So. Aber da geht eben nicht nur Rechte, sondern auch gewisse Pflichten. Und ich finde auch die, wenn du so willst, moralische Verpflichtung, diesem Hohen Haus auch entsprechend Respekt zu zollen.
Ja.
Und genau wie du sagst, diesen Spaß an dem Vorführen von Institutionen.
Ja.
Zum Beispiel auch andere Fraktionen sind ja so gesehen auch Akteur dieser Institution. Und diese Lust am Vorführen, diese Lust an Debatten in eine eklige Richtung zu ziehen oder auch so selbstdarstellerische Kurzinterventionen und so weiter.
Ja.
Also tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen.
Ja.
Ich kann damit wirklich nichts anfangen und das macht mich sauer. Und das macht mich, sage ich auch ganz ehrlich, macht mich auch traurig, weil ich denke immer, scheiße nochmal, wir haben so viel Vertrauen vorletztes Jahr verspielt, dass wir da nicht mehr das Mandat bekommen haben, da unsere Position auch mit zu vertreten.
Ja.
Und unsere Bundestagsabgeordneten sind auch immer hart in die Sache gegangen, aber hatten, also zumindest nehme ich das so wahr, nie so diesen, den Boden der Gepflogenheit und des guten Geschmacks irgendwie verlassen.
Ja.
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 Das will ich auch keinem unterstellen, also sage ich auch ganz offen, das sehe ich bei CDU, SPD und Grünen auch nicht. Ja. Zumindest nicht in der Auffälligkeit.
Ja.
Will nicht und sagen, dass es nie passiert.
Es kann ja auch immer mal passieren, dass einem irgendwie da ein Zwischenruf rausrutscht und so. Alles in Ordnung. So, das gehört alles zur parlamentarischen Kultur.
Richtig.
Aber wenn man das schon im Vorhinein weiß, man wird sich da nicht dran halten, um eine bestimmte Reaktion zu generieren. Das ist das, was ich verwerflich finde.
Das daran. Ist es, ja. Oder auch, wie gesagt, so zur Selbstdarstellung.
Genau, also wenn man quasi den Ordnungsruf schon einkalkuliert,
genau,
dann macht man was in seiner parlamentarischen Arbeit sehr falsch.
Ja, es ist einfach nicht der Würde des Hauses angemessen.
Ja.
Also ist meine Meinung.
Ja, und das, ja, ich habe den Eindruck, dass einige das gar nicht mehr als diese Würde gar nicht mehr
ja,
sehen oder die auch nicht für gegeben halten,
genau,
oder wie auch immer. So. Und das ist ein gesamtdemokratisches Problem.
In der Tat. Und da kann ich nur sagen, wir haben ja, also jetzt reden wir mal ausnahmsweise sehr viel über Bundespolitik und so weiter. Das lag jetzt aber auch daran, dass wir jetzt in der vergangenen Woche ehrlicherweise nicht viel Erwähnenswertes hatten, was in der Kommunalpolitik sowohl in Kerken als auch im Kreis passiert ist. Ich hatte KLUN, aber da ging es auch wichtiges Thema,
ja,
ums
der
Klimamanagement.
Verkürzt der Umweltausschuss, ja.
Genau, Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz.
Ja.
Und da ging es beispielsweise ums Biber-Management. Ja,
ja, aber nicht der Sänger, das Tier.
Genau.
Oh. Oh.
Aber der Punkt ist, und da muss ich schon sagen, ja, in kommunalpolitischen Ausschüssen oder auch im Kreistag oder in Stadträten geht es manchmal auch heiß her.
Ja.
Da hast du aber eine ganz andere Flughöhe natürlich, weil da eben nicht die Kameras drauf gerichtet sind.
Genau.
Und weil es da natürlich sehr viel direkter um Themen geht, also die Themen sind nicht so abstrakt, haben wir hier auch schon oft rausgearbeitet.
Die gehen auch selten challengen die so dein Weltbild,
genau,
oder sowas. Ne?
Trotzdem ist auch da, also ich erinnere zum Beispiel an unsere Kreistagssitzung, wo es um den Haushalt ging,
ja,
wo dann rechts von uns auch durch, also Beleidigung wäre jetzt hart gesagt, aber durchaus geringschätzende Kommentare während Stefans Haushaltsrede kamen.
Ja, so. Ich erinnere mich, ja.
Ja, und das sind so Sachen, also nenn mich spießig, aber man kann unterschiedlicher Meinung sein, deswegen sitzen wir da,
ja,
weil wir in unterschiedlichen Parteien und Fraktionen sind.
Ist übrigens, glaube ich, auch ein bisschen, liegt auch ein bisschen daran, dass das in Anführungsstrichen Vorbild Bundestag oder Landesparlament oder ähnliches ja wegfällt. Also ich habe den Eindruck, dass gerade in Kommunalparlamenten sich mehr rausgenommen wird, als, und da hast du ja in der Regel auch persönlich mit den Leuten aus den anderen Fraktionen viel mehr zu tun als jetzt im Bundestag, dass sich da viel mehr rausgenommen wird, weil man es einfach vorgelebt kriegt aus den anderen. Also so nach dem Motto, das wird normalisiert, das wird gesellschaftlich okay, wenn man das macht. Weil ich kann mich auch nicht an Kommunalparlamentssitzungen, also wir sind ja kein Parlament, aber du weißt, was ich meine, erinnern, wo Leute sich gegenseitig persönlich irgendwie mit so, ich sag mal, niederen Zwischenrufen irgendwie niedergemacht hätten. Ja, also das ist auch eine neuere Entwicklung. Und ich glaube, da ist auch die Bundes- und Landespolitik nicht ganz unschuldig dran.
Also harte Debatten, ja, aber diese persönlichen Anwürfe nicht, die sind neu. Und die,
ja,
kommen,
genau,
aus diesen beiden extremen Randrichtungen. Und
nicht nur, aber hauptsächlich. Ja.
Also ich finde schon.
Ja, also
aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, was ich dann auch immer häufiger sehe, ist diese ich weiß auch nicht, woher das herkommt, dieses Ziehen von bundes- und landespolitischen Themen auf die kommunale Ebene.
Ja.
Ja. Achso, ich weiß jetzt, wen du meintest.
Ja.
Ja, ja, okay, ich gebe dir recht. So, an der Stelle liebe Grüße an die VWG. Nein, aber es sind, also kommunale Politik geht ja um die Umsetzung des Möglichen vor Ort.
Ja.
Häufig auch die Umsetzung von Entscheidungen, die wir gar nicht selber getroffen haben.
Ja.
Stichwort Krankenhaustransformation.
Ja.
Und was ich tatsächlich mit einem zunehmenden Ärgernis tatsächlich betrachte, muss ich so sagen, wie es ist, ist, dass vor allem die politischen Ränder immer wieder, vor allem bundes-, aber auch landespolitische Themen, in die kommunalen Gremien ziehen, womit wir nichts zu tun haben.
Ja.
Wo wir weder eine Entscheidungsbefugnis noch einen Spielraum haben. Weil zum Beispiel, es interessiert mich nicht, wie der Landrat persönlich zur Wehrpflicht steht.
Ja.
Weil wir damit sowieso nichts,
ja,
an der Brause, ja, haben politisch. Wenn die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Kreiswehrersatzämter und so weiter, das organisiert nicht der Kreis Kleve. Ja. Das organisiert auch nicht die Stadt Kleve.
Ja.
Ja? Irgendwelche integrationspolitischen Debatten, wenn sie einen kommunalpolitischen Bezug haben, naja, natürlich. Ja. Wir können aber nicht anfangen, irgendwie zu sagen, so, unsere Stadt hört jetzt auf, Geflüchtete aufzunehmen. Das ist schlichtweg rechtlich nicht möglich. Und ich habe keine Lust, auch Arbeitszeit von Verwaltungsmitarbeitern darauf zu verschwenden, und ich benutze das Wort bewusst, zu verschwenden, dass da irgendwelche Anfragen beantwortet werden müssen, die auf Deutsch gesagt inhaltlich vollkommener Nonsens sind, damit sich da Leute profilieren können und eine Kachel raushauen können oder irgendwie ein Reel machen können, von wir haben jetzt hier endlich die Integrationspolitik im Kreis Kleve zum Thema gemacht. Oder irgendwie die Wehrpflicht zum Thema. Weil das ist einfach nur Schwachsinn. Sorry, ist Bullshit. Ja.
Also ich meine, ich verstehe ganz genau, was du meinst, auch aus leidvoller eigener Erfahrung.
Ja.
Ab und zu gibt es Themen, da sind diese Grenzen ja fließend. Du hast es gerade gesagt, es gibt Themen, mit denen beschäftigen wir uns kommunal, weil wir damit beauftragt sind, etwas umzusetzen, was auf einer höheren Ebene beschlossen wird. So. Wenn du jetzt diese kommunale Ebene sehr strikt auslegst, dann müssten wir uns rein darüber unterhalten, wie setzen wir etwas um. Also wir haben ein Axiom, also eine Voraussetzung, das ist irgendein Gesetz auf Bundes- oder Landesebene, irgendwie sowas, und wie setzen wir das jetzt um? Wenn das etwas ist, was auf einer höheren Ebene beschlossen wurde und wir das jetzt umsetzen müssen, dann fängt da an, diese Grenze ja fließend zu werden. Also ich habe in der Gemeinderatssitzung auch schon, obwohl ich das eigentlich nicht darf, bewusst quasi dagegen verstoßen, und dann ging es um die Elternbeiträge und gesagt, ja, du siehst aus, als wolltest du was sagen, ich vermute, dass ich gleich was Ähnliches sagen werde, wie du jetzt sagen willst. Da habe ich bewusst quasi mich nicht an die Gepflogenheiten gehalten und gesagt, so dann, also den anwesenden Eltern gesagt, dann geht zur Landesebene, zum Ministerium oder sonst wohin, ich glaube, da haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen, und sagt denen das, weil wir müssen das hier ausbaden, was das Land meiner Meinung nach falsch macht. So, das darfst du eigentlich auch schon genau genommen nicht, aber ich habe es trotzdem getan. So, aber, jetzt kommt das große Aber. Da hatte es einen kommunalen Bezug, weil wir etwas ausbaden müssen. Das müssen wir jetzt bei anderen Dingen auch, aber wir haben da vor einer Entscheidung gestanden.
Auch haushalterisch, das ist ja der Punkt. Also es gab ja da einen Anker in deiner kommunalen Debatte, auch beim Haushalt.
Genau, wir baden da ein Gesetz aus einer höheren Ebene aus, im Prinzip. So, was ich gar nicht akzeptieren kann, ist, wenn man etwas zum Thema macht, wo wir wo auch gar keine Entscheidung ansteht, weil wir gar keine Entscheidung treffen können, weil wir gar keine Entscheidungskompetenz haben. Bestes Beispiel ist, hast du ja gerade gesagt, Flüchtlingsunterbringung zum Beispiel. Da haben wir nichts mitzureden. Das ist, wir müssen das einfach machen.
Die Ausgestaltung, aber nicht generell.
Wir können nicht sagen, wir machen hier unsere Gemeindegrenze zu und das geht nicht. Ja. So, da kann man jetzt halten von was man will. Ich habe da auch eine Meinung zu, und das ist auch durchaus eine differenzierte, über differenzierte Meinung brauchen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, das nimmt ja auch ab. Aber ich kann es nicht akzeptieren, dass man dann quasi, ich sage es jetzt absichtlich mal ein bisschen hart, das Unwissen der Bürgerinnen und Bürger, was jetzt in welche Ebene gehört, haben wir uns auch schon häufig hier drüber beschwert, auszunutzen, weil das muss man auch im Zweifel gar nicht wissen. Das müssen wir wissen, weil wir weil wir damit beauftragt wurden, diese Entscheidungen zu treffen, dass das zum Anlass genommen wird, um quasi zu sagen, ja, wir wollten das jetzt so, aber die anderen wollen das alle nicht, nur weil die anderen gesagt haben, wir beschäftigen uns damit nicht, weil das hier nichts zu suchen hat. Und das dann auch noch quasi medial so aufzuarbeiten, dass es so klingt, als hätten jetzt alle anderen was Böses getan.
Oder nichts.
Ja. Und wir sind die Einzigen, die das hier zum Thema machen und dann in diese Opferrolle und was weiß ich. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das die komplette politische Kultur und damit auch, klingt jetzt pathetisch, aber damit auch die Demokratie kaputt macht.
Ja, weil es, also ich sag mal, wir haben hier nichts zu kamellen, zum Beispiel auch zur Außenpolitik. Wie oft musste man sich irgendwie was auch hier im Gelderner Rat anhören also kam von der AfD mit in Sachen Russland und so weiter oder auch in Sachen Gaza, Israel und so weiter.
Ja.
Also
da darf man gerne eine Meinung zu haben, aber wir haben hier keinen politischen
Nein, der Landrat.
Keine Gestaltungsmöglichkeit dafür. Eben.
Und so toll wie unser Landrat ist, ehrlicherweise, der hat echt eine Sitzungsleitung durchgespielt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Der ist jetzt nicht unser Kreis Kleve Außenminister.
Ja.
Und der wird übermorgen nicht nach Moskau fliegen oder nach Kiew oder nach Tel Aviv. Ja.
Ja.
Und das sind alles so Sachen, das hat da nichts zu suchen.
Ja.
So, und jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sind nämlich heute Abend alle eingeladen zur 80-Jahr-Feier der FDP Duisburg, wo wir gleich noch hin müssen.
Freue ich mich schon drauf.
Dito. Kurzer Werbeblock, wir haben auch in der nächsten Woche den bezirksweiten Stammtisch. Das ist, ja, ich kann ja sagen, ein Erfolgsformat unseres Kreisverbandes, was unser lieber Kai Erhard, unser früherer Kreisvorsitzender, also mein Amtsvorgänger, jetzt auch auf Bezirksebene gefahren hat. Er ist jetzt nämlich stellvertretender Bezirksvorsitzender. Da nächste Woche in Kempen. Herzliche Einladung dazu. Das wird sicherlich ein tolles Format werden.
Kann man auch gerne ein bisschen früher kommen und sich vorher nach einmal Kempen angucken. Das lohnt sich nämlich.
Genau. Und wir können sagen, wir haben ja letzte Woche über unsere Veranstaltung, über unser neues Veranstaltungsformat nur für Frauen berichtet, dass wir uns darüber nochmal sehr viel Gedanken gemacht haben, auch was man sonst noch für Veranstaltungsformate und Eventformate eben als Kreis und auch mit den Ortsverbänden oder als Ortsverband umsetzen kann. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, da sind einige gute Ideen bei rumgekommen.
Ja, vor allem was die Niedrigschwelligkeit angeht.
Ja, genau. So, und auch wie ich finde, einfach coole Ideen sind, ganz ehrlich. Ich freue mich drauf, dass wir da jetzt in der nächsten und übernächsten Woche mal so ein bisschen in die Organisation und Planung gehen. Da sagen wir dann an geeigneter Stelle nochmal mehr zu. Aber unser Sommerfest bleibt nicht unerwähnt. 5. Juli, ihr könnt euch anmelden. Sommerfest des Kreisverbandes Kleve-Geldern. In Achterhook wird ein toller Mittag mit tollem Essen und leckerem Bier. Also von da aus nochmal herzliche Einladung an alle. Anmeldungen unter fdp-kreiskleve.de.
Ja.
Und da bleibt mir nur zu sagen, ich muss mich noch umziehen. Wir sehen uns nächste Woche.
Und während sich Roman jetzt fix umziehen geht, sag ich jetzt im Prinzip Tschüss. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.